über die politische Weltlage und ob der Friede gesichert ist. Keine Angst, ich halte jetzt keine politische Rede hier. Auch ich werbe nicht für irgendeine Partei. Auch nicht für irgendeine Kirche. Sondern es geht mir darum, dass du und ganz persönlich du in ein ganz klares Verhältnis zu einem heiligen Gott kommst. Es geht um deine persönliche Stellung zu einem heiligen, gerechten Gott. Und ich habe versucht, in den vergangenen Tagen deutlich zu machen, wie Gott dich sieht, wie er mich sieht, wie er die ganzen Menschen sieht. Und dass die Bibel sagt, dass alle Menschen Sünder sind. Ich weiß, das hört man nicht so gerne, also ich wenigstens nicht. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass du das gerne hörst. Aber es ist nun mal eine Tatsache. Du glaubst es nicht. Ich darf in diesen Tagen so bei einigen jungen Familien sein. Und die haben auch alle so niedliche Kinderlein. Viel Freude, aber auch viel Ärger. Und ich weiß nicht, hast du schon mal beobachtet, wenn so ein kleines Würmchen, was ein paar Wochen alt ist, vor Zorn schreit und brüllt? Wie ist das möglich, dass ein Säugling, der gerade frisch geboren ist, ein paar Wochen alt ist, schon seinem Ärger Ausdruck gibt? Das muss da irgendwo herkommen. Wo kommt denn die Unzufriedenheit her? Das Kind hat doch noch gar nicht viel erlebt. Soll ich dir sagen, woran das liegt? Es liegt daran, dass es in Sünde geboren ist. Und für mich ist das, ich beobachte immer die Menschen, die Großen und auch die ganz Kleinen, immer sehr deutlich. Ich versuche immer daraus zu lernen, aus der Schöpfung. Für mich ist das faszinierend. Wie schon oft das Böse bei den kleinsten Kindern, die man meint, man kann sie ja noch gar nicht zur Verantwortung ziehen, deutlich wird und sichtbar wird. Da ist nicht immer Friede, Freude, Eierkuchen. Die streiten auch schon mal und kloppen sich wie die Kesselflicker. Und dann geht das Gebrüll los. Papa, der hat mich gehauen. Habe ich heute noch gehört. Wo kommt denn das her bei diesen kleinen Kindern? Das sind für die Probleme. Nun, es ist ganz einfach die Folge der Sünde. Und wenn wir heute Abend einmal drüber nachdenken wollen, über Frieden, so denke ich, dass das jahrzehntelang ein Schlagwort war. Ich weiß, dass es heute Abend kein Schlagwort ist. Aber ich möchte es heute Abend einmal zu einem Generalthema machen. Und zwar möchte ich ein paar Verse lesen aus dem Römerbrief Kapitel 5. Da heißt es, da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott, durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir mittels des Glaubens auch Zugang haben zu dieser Gnade, in der wir stehen, und wir rühmen uns in der Hoffnung der Herrlichkeit Gottes. Und dann heißt es im 8. Vers, Gott aber erweist seine Liebe gegen uns darin, dass Christus, als wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Vielmehr nun, da wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt sind, werden wir durch ihn vom Zorn gerettet werden. Denn wenn wir, als wir Feinde waren, mit Gott versöhnt wurden durch den Tod seines Sohnes, so werden wir vielmehr, da wir versöhnt sind, durch sein Leben gerettet werden. Vor Jahren war das Thema in der Friedensdemonstration. Und da gab es ja auch viele Glaubensbewegungen, Glaubensrichtungen, die überlegt haben, ob sie da mitmachen. Heute finden wir diese Friedensdemonstranten eigentlich weniger auf der Straße. War das eine Modeerscheinung? Und ich habe mich gefragt, was geht in den Menschen vor, die dann da für den Frieden demonstriert haben? Und auch wenn es manchmal mit Gewalt sein muss. Und ich habe mich gefragt, welchen Frieden meinen diese Menschen? Als ich voriges Jahr einmal auf ein zukunftsbezogenes Thema einging, auf die Wiederkunft des Herrn, da wurde ich selbst von gläubigen Menschen manchmal belächelt. Und dann sagten sie zu mir, guck dir doch die Weltsituation an. Hier ist noch so viel, was ich noch ändern muss. Und wenn wir das letzte Dreivierteljahr betrachten und einmal nachvollziehen, was sich geändert hat, da gab es Menschen wie Khrushchev, Menschen wie Stalin, Menschen wie Ulbricht, Menschen wie Honecker, Die haben ein Arbeiterparadies aufgebaut, ein Friedensreich aufgebaut mit allen Mitteln der Kunst. Und noch voriges Jahr tönte einer dieser großen Leute, der Kommunismus wird auch noch in 100 Jahren bestehen und die Mauer wird auch noch dieses Jahrtausend weit überleben. Und heute ist dieser Mensch dankbar, dass er bei einem Menschen leben durfte, eine Zeit lang, den er bitter verfolgt hat in seinem Leben. Da gibt es einen Menschen, oder gab es einen Menschen, der hat 45 Jahre lang eine Securitate aufgebaut in Rumänien, eine Geheimpolizei, um den Frieden zu sichern in seinem Land, was er darunter verstand als Frieden. Er tat alles, um zu verhindern, dass irgendein Gegner aufkommen konnte. Wem sind nicht die Tränen in die Augen gekommen, als am 9. November des vergangenen Jahres und dann hinterher zu Weihnachten und zu Silvester sich die Tore öffneten zwischen den zwei deutschen Staaten? Als wildfremde Menschen sich um den Hals fielen, die sich gar nicht kannten, vor Freude, dass sie endlich zusammenkommen durften. Wer sprach da noch von Frieden? Als das geschah, fiel mir ein Wort aus der Heiligen Schrift ein, und das steht auch heute noch drin, im 1. Thessalonicher 5, Vers 3. Da sagt Paulus, als er vorher von der Wiederkunft des Herrn Jesus sprach: Was aber die Zeiten und Zeitpunkte angeht, so habt ihr nicht nötig, dass euch dazu geschrieben wird. Der Tag des Herrn wird kommen wie ein Dieb in der Nacht. Wenn die Menschen sagen Friede und Sicherheit, dann kommt ein plötzliches Verderben über sie, wie die Geburtswehen über eine schwangere Frau. Mir fiel das ein, wenn die Menschen sagen Friede und Sicherheit. War voriges Jahr der Friede noch ein Thema, so ist heute das Thema nicht mehr der Friede, sondern Sicherheit. Diese Gipfelkonferenz in Amerika war ein Thema der Sicherheit, nämlich der Sicherheit Russlands. Die Frage wird gestellt, wie stark ist Gorbatschow? Wie lange wird er sich noch halten können? Oder wann wird der Radikalreformer Jelzin an die Macht kommen und diesen vielleicht im Augenblick noch moderaten Reformer Gorbatschow ablösen mit seiner Perestroika? Was passiert dann? Litauen, der Konflikt? Wiedervereinigung von Deutschland, ein Thema, wer hätte voriges Jahr gedacht, dass das ein Weltgipfel sein würde jetzt. Die Welt rückt zusammen. Ja, wir haben doch alles, uns geht es gut. Wenn man dann näher hineinhört in die DDR, was denken die Menschen dort, was empfinden sie? Wo sind die Menschen, die als Stasi dort gearbeitet haben, zu Zehntausenden, die heute nichts mehr davon wissen wollen? Da haben Menschen 40, 45 Jahre ein System aufgebaut und haben gesagt, das wird niemals umgeworfen werden. Wo ist es heute? Zerbrochen, zunichte gemacht. So wie das tausendjährige Reich eines Hitlers in die Binsen ging innerhalb von 12 Jahren. So bricht jetzt der ganze Weltkommunismus auseinander. Aber macht ihn das weniger gefährlich? Wie unberechenbar ist der Mensch? Zu welchen Mitteln ist der Mensch fähig, wenn er in Notsituationen kommt? Ich erlebe das im Wirtschaftsleben, nicht in den Kneipen, es gibt ein anderes Wirtschaftsleben, in der Industriewirtschaft erlebe ich das mit. Michail Gorbatschow versuchte etwas mit seiner Perestroika. Er versuchte nämlich, die ganze europäische Politik herauszulösen aus der Weltpolitik des Westens, um den Westen zu teilen. Und er versucht, dieses ganze Europa für sich zu gewinnen, weil er Bankrotterklärungen geben muss, weil er nichts mehr zu bieten hat und er braucht das Kapital. Das Kapital, das hier in Europa ist. Und nicht in den USA spielen mehr die ersten Geigen, sondern in Europa. Das ist gefragt. Die Machtverschiebung ist gekommen. In den Medien wurde dargestellt, dass die einstmals mächtigsten Männer Bush und Gorbatschow zusammengeschrumpft sind von der Macht her. Dass sie ohne Europa hilflos sind. Und ich möchte heute Abend einmal die Frage nur mal stellen, wie lange wird die Machtverschiebung noch bei Europa bleiben und in den vorderen Orient gehen? Die Bibel hat das schon lange angekündigt, dass das Weltgeschehen im vorderen Orient entschieden wird. Warum bittet ein Michail Gorbatschow die Menschen, die Politiker, die westlichen Industrien doch zu investieren, aber bitte zum Nulltarif? Die Menschen in Ostdeutschland möchten gerne die Annehmlichkeiten des Kommunismus mit den Annehmlichkeiten des Kapitalismus auch zum Nulltarif haben. Ist das Friede? Da redet keiner drüber. Ist es da verwunderlich, wenn Unmut aufkommt? Wenn Misstrauen aufkommt? Wenn die Menschen plötzlich Angst haben, wovor denn? Vor dem Frieden? Nein, sie bangen um ihre Sicherheit, dass sie alles verlieren können. Die Rentner drüben sagen, was wird aus uns? Wir sind hilflos. Die Menschen, die plötzlich mit dem Kapitalismus, mit der freien Marktwirtschaft konfrontiert werden, haben Angst vor der freien Marktwirtschaft, weil sie denken, sie können darin nicht bestehen, weil sie 45 Jahre lang in einem totalitären System erzogen wurden. Was ist das für ein Friede, von dem die Menschen sprechen? Kann ein Bush und ein Gorbatschow Frieden machen? Sind wir uns im Klaren darüber, dass wir als Deutsche, als Westdeutsche und Ostdeutsche seit 45 Jahren ohne Friedensvertrag leben, sondern lediglich in einem Waffenstillstand? Wir versuchen das alles zu überspielen durch unsere Wegwerfgesellschaft, durch unseren Überfluss. Und es ist absolut sicher und abzusehen, dass gerade auch die westliche Wirtschaft den Osten überrollen wird. Dass auch all das Schlechte des Westens dort hineinfließt. Und dass auch der Osten an den Wohltätigkeiten des Kapitalismus teilnehmen wird. Die Weichen sind gestellt, das ist nicht mehr zurückzustellen. Das läuft. Das geht seinen Lauf. Aber die Frage ist, entsteht dadurch Frieden? Wer ist in der Lage, auf dieser Erde Frieden zu machen? Die Bibel sagt uns im Matthäus-Evangelium Kapitel 15, Vers 19, was in dem Menschen ist. Es heißt dort, aus dem Herzen des Menschen kommen hervor böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Hurerei, Dieberei, falsche Zeugnisse, Lästerungen, diese Dinge sind es, die den Menschen verunreinigen. Und ich möchte dich einmal fragen heute Abend, du kannst die Frage für dich ganz allein beantworten, ich will die Antwort nicht von dir hören. Wo findest du dich wieder? Na ja gut, also Mord habe ich nichts mit zu tun, wirklich nicht? Lies mal den Maßstab der Bibel. Gott sagt, wer seinen Bruder, seinen Mitmenschen einen Narr nennt, hat ihn schon gemordet. Das ist der Maßstab Gottes. Anders als wir es vielleicht sehen. Hast du noch nie böse Gedanken in deinem Leben gehabt? Hast du noch nie deinem Nachbarn etwas Böses gewünscht? Ich habe das mal miterlebt. Bei einem Geschäftsfreund. Der hatte einen Nachbarn. Beide haben eine tolle Villa. Und der Nachbar hatte einen Kirschbaum. Der Kirschbaum stand ganz scharf an der Grenze von dem Grundstück. Und die Kirschen fielen immer aus Nachbarsgarten von dem Nachbarsbaum auf das Grundstück des Geschäftsfreundes von mir. Und er hat dann lamentiert und diskutiert mit seinem Nachbarn, hat gesagt, nun mach endlich den Kirschbaum ab. Ich will die Schweinerei nicht immer bei mir auf dem Grundstück haben, die verfaulten Kirschen. Ja, dann hat er gesagt, du brauchst sie ja bloß aufzuheben. Du kannst sie sogar pflücken auf deiner Seite. Das will ich aber nicht. Und dann hat er sich so geärgert, dass er sich revanchiert hat. Dann ging er eines Tages her und ich erlebte das mit, wie er das machte, dass er seinem Nachbarn, der eine Ölheizung hat, 50 Zentner Koks bestellte. Unter dem Namen seines Nachbarn. Der Nachbar kommt abends nach Hause und findet vor seiner Garage 50 Zentner Koks. Da war der Friede gesichert. Aus dem Herzen kommen hervor böse Gedanken. Wenn ich nicht mehr weiter weiß, dann greife ich auch einmal zu einer Notbremse, ob sie erlaubt ist oder nicht. Ich habe mit ihm darüber gesprochen. Ich habe gesagt, das hast du fein gemacht. Ich sage, der Friede in deiner Straße, wo du wohnst, ist gesichert. Ich würde sowas nicht tun können. Was will ich machen? Der begreift mich nicht. Ich sage, da meinst du, du kannst ihn mit deinen bösen Gedanken überzeugen. Du bringst ihn damit zur Erziehung und zur Raison. Statt mit ihm zu sprechen und ihn anzuerkennen als eine Autorität, als einen Menschen, der von Gott geschaffen ist wie du. Wozu ist der Mensch alles fähig? Die Bibel sagt uns im Jesaja 26, Vers 12, du, Herr Gott, wirst uns Frieden geben. Frieden kann kein Mensch machen. Hesekiel 7 sagt uns, und die Menschen werden Frieden suchen, aber da ist keiner. Verderben über Verderben wird kommen. Warum? Weil das Verhältnis zwischen dem Menschen und Gott gestört ist. Weil der Kriegszustand hergestellt ist zwischen Gott und dem Menschen durch die Sünde. Das nicht an Gott und an Jesus Christus glauben, bedeutet Kriegszustand mit Gott. Die Bibel sagt, dass der Heilige Geist die Menschen überführt von Sünde, Gerechtigkeit und Gericht. Von Sünde, weil sie nicht an mich, den Sohn Gottes, Jesus Christus, glauben. Kann ich dann, wenn ich keinen Frieden in meinem Herzen habe, kann ich dann in Frieden mit meinem Nachbarn leben? Wenn aus meinem Herzen böse Gedanken hervorkommen, kann ich dann meinem Nachbarn wirklich echte Liebe entgegenbringen? Ist das nicht Heuchelei? Ist das nicht Schauspielerei? Oh, es gibt so viele Schauspieler und ich bin überzeugt, besonders auch hier in Derschen. Ihr seid alle so gut, so prima, unantastbar, unerreichbar. Aber ich möchte dir eins sagen, der Mensch sieht auf das Äußere. Und ich möchte dich ganz beruhigen. Gott aber sieht das Herz an. Der weiß, was in dir drin vorgeht. Bist du dir schon einmal darüber klar geworden, dass die Bibel sagt, was wir hier auf dieser Erde zudecken, das wird Gott einmal aufdecken. Was gesprochen wird in der Finsternis, wird gehört werden im Licht. Du kannst dich in dein Schneckenhaus zurückziehen. Du kannst Frieden heucheln. Du kannst all deinen Schund und Schmutz zudecken in deinem Leben. Gott wird das aufdecken. Und das ist ein Prinzip Gottes, das ich dir heute Abend sagen möchte, wenn wir über den Frieden in dieser Welt sprechen wollen und darüber nachdenken wollen. Solange du hier krampfhaft zudeckst, wird es einen im Himmel geben, der einmal schonungslos aufdecken wird. Ich habe mich einmal gefragt, ob ich mich eigentlich gerne schäme. Schämst du dich gerne? Nee, ich auch nicht. Also tun wir alles, dass wir uns nicht schämen müssen. Aber wenn ich dann mal was Böses getan habe, wenn ich vielleicht meiner Frau mal wehgetan habe, dann schäme ich mich. Dann tut es mir leid. Dann sage ich, Erika, entschuldige bitte. Oh, das geht so durch. Ich wollte das ja nicht. Ich schäme mich. Aber wisst ihr, was bei diesem Schämen das Gute ist? Was ich hier auf dieser Erde aufdecke, das kann ich noch wieder korrigieren. Das kann ich gut machen. Aber wenn du einmal vor Jesus Christus als deinem Richter stehst, und er wird deinen Herzenszustand aufdecken, das, was du ganz krampfhaft zugedeckt hast, dann wirst du dich schämen über deine bösen Gedanken, über deinen Mord, über die Hurerei, über die Dieberei. Und du wirst nichts mehr gut machen können. Das ist das Furchtbare. Und deshalb fordert Jesus Christus uns auf, dass wir hier aufdecken, dass wir hier unsere Sünde vor einem heiligen Gott bekennen, damit er zudecken kann. damit er das wegtun kann. Was bedeutet Friede? Wir können darüber nachdenken. Frieden ist das hebräische Wort Shalom. Das heißt, vollkommen unversehrt leben können, unantastbar sein können. Du bist nicht unantastbar. Das beste Beispiel war mit unserem Politiker Lafontaine, der den Messerstich bekam. Er wurde sicher da nachdenklich darüber. Er war nicht unantastbar, obwohl er Politiker ist, obwohl er Immunität hat als Politiker. Shalom, Frieden, bedeutet ohne Angst leben können. Lebst du ohne Angst? Wenn du nicht ohne Angst lebst, hast du noch keinen Frieden. Die Bibel sagt uns, und das ist ein interessanter Vers, solltest du mal zu Hause ganz genau nachlesen, 1. Korinther 14, Vers 33. Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, und jetzt wäre es logisch, nach menschlicher Auffassung, sondern ein Gott der Ordnung. Aber das steht da nicht. Sondern er ist ein Gott des Friedens. Und ich habe mal darüber nachgedacht, warum steht da nicht, er ist ein Gott der Ordnung? Er ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern ein Gott des Friedens. Friede ist eben nicht nur Ordnung. Ordnung kann ich verordnen. Ich kann den Kindern sagen, so, jetzt gehst du in dein Zimmer und räumst alles auf und stellst das an den Platz, wo das hingehört. Und dann geht ihr zähneknirschend in euer Zimmer und dann räumt ihr alles weg. Ach, der Vater hat das gesagt, muss ich denn schon wieder aufräumen? Dann ist Ordnung. Aber deshalb ist kein Friede unbedingt da. Denn die Kinder sind ja erregt innerlich und eigentlich Opposition. Sondern Friede ist viel mehr. Friede ist Ordnung, die auf Basis der Liebe hergestellt wird. Deshalb habe ich diesen Vers gelesen. Gott aber erweist seine Liebe gegen uns darin, als wir noch Sünder waren, dass Jesus Christus für uns gestorben ist. Zum Frieden gehört Liebe. Die Liebe ist die Basis für die Ordnung. Und beides zusammen, Ordnung und Liebe, ergibt Frieden. Die Bibel sagt uns, Gott wird sein Volk segnen mit Frieden. Friede, also auf Basis der Liebe geprägte Ordnung, ist ein Geschenk Gottes und kann nicht von Menschen produziert werden und auch nicht in der Politik hergestellt werden. Die Bibel sagt uns an mehreren Stellen in Jesaja 48, Vers 22, in Jesaja 57, Vers 21, kein Friede den Gesetzlosen, spricht der Herr. Und wir erinnern uns vom ersten Abend her daran, das, was Gott sagt, ist unabdingbar wahr. Und wenn die Bibel sagt, kein Friede den Gesetzlosen, dann wird ein Michael Gorbatschow, ein Bush und sonst irgendein Mensch niemals in der Lage sein, Frieden zu schaffen hier auf dieser Erde. Nicht den Frieden, der dauerhaft ist. Es werden faule Kompromisse sein. Friede auf Erden ist somit kein politisches Konzept, kein politisches Programm, sondern eigentlich eine Realität oder Wirklichkeit, die im Herzen des Menschen beginnen muss. Wir lasen eben in Epheser 2, Vers 14, er, Jesus Christus, ist unser Friede. Er hat die Feindschaft hinweggetan. Er hat uns versöhnt mit Gott durch das Kreuz, nachdem er durch dasselbe die Feindschaft getötet hat. Er kam und verkündigte oder predigte Frieden den Fernen, das sind die Nationen, und er predigte Frieden den Nahen, das sind die Israeliten, die Juden. Epheser 6, Vers 15 sagt, wir verkündigen das Evangelium, die frohe Botschaft des Friedens. Wie ist das möglich? Wir lasen in Römer 5, Vers 1, da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott. Friede bedeutet nicht nur auf Basis der Liebe geprägte Ordnung, sondern Friede bedeutet auch Ende des Kriegszustandes zwischen Mensch und Gott. Und erst wenn der Kriegszustand zwischen Mensch und Gott beendet ist, kann der Mensch auch Friede produzieren hier auf dieser Erde? Wenn ich ein friedeloses Herz habe, wie will ich dann Frieden schaffen ohne Waffen und was ich alles für Sprüche bringe? Das ist doch sinnlos, das ist doch paradox, ist doch unlogisch. Wenn in meinem Herzen keine Ruhe ist, dann kann ich keine Ruhe ausstrahlen. Wenn in meinem Herzen kein Friede ist, kann ich keinen Frieden schaffen. Wie ist das möglich? Kolosser 1, Vers 20 sagt uns, dass Jesus Christus Frieden gemacht hat durch das Blut seines Kreuzes. Was ist das denn? Nun, wir erinnern uns gestern daran, dass die Bibel uns sagt, ohne Blutvergießen gibt es keine Sündenvergebung. Ich habe versucht, das gestern in der göttlichen Logik zu erklären, dass das Blut der Wohnsitz, der physische Wohnsitz der Seele ist. Und ich kann dir nur mal einen Tipp geben, wenn du nicht glaubst, dass das Blut das Leben ist. Im Blute ist das Leben. 1. Mose 9, 3. Mose 17. Ich habe das versucht, einmal optisch festzustellen. Ich habe mir mal einen Blutstropfen abgezapft, hat wehgetan, und habe den unter ein Mikroskop getan. Und dann habe ich mal durch das Mikroskop geschaut. Und dann sah ich dort die weißen und die roten Blutkörperchen, als wenn da 2 oder 10 oder 50 Millionen Volt Energie und Spannung drin gewesen wäre. Und ich bekam einmal einen optischen Eindruck, was Leben bedeuten muss. Welch eine Energie! Da war alles in Bewegung. Darüber kam ich zur Anbetung, dass ich ein Stück mehr das Leben verstehen lernte. Gott ist so praktisch. In der Natur. Er begegnet uns dort. Gott wird in dem Gemachten wahrgenommen, damit die Menschen ohne Entschuldigung seien. Römer 1, Vers 20. Da verstand ich, was die Bibel meint, wenn sie sagt, das Leben und die Seele des Menschen ist im Blute. Und wir sagten gestern, weil die Seele des Adam gesündigt hatte, musste die Seele des Adam auch mit dem Tode bestraft werden, weil der Lohn, die Folge der Sünde, der Tod ist. Göttliches Prinzip, unaufhebbar. Weil Gott das nicht wollte, hat er eine andere Seele zum Tode verurteilt. Die Seele seines Sohnes Jesus Christus. Und er hat seine Seele ausgeschüttet in den Tod. Ohne Blutvergießen gibt es keine Sündenvergebung. Und wenn du meinst, dass dieser Jesus nicht tot gewesen wäre, so wie Mohammed es sagt, und dass er nicht leibhaftig auferstanden ist, so wie es die Zeugen Jehovas verkündigen, die Bibel sagt es uns, er ist wahrhaftig auferstanden. Oder wie ein Bultmann es in seiner Theorie verkündigt, dass er nur scheintot war? Nein. Es kam Blut und Wasser aus dem Leib heraus, als der römische Soldat, mit einem Speer in die Seite des Leibes Jesu Christi stieß. Das Zeichen geronnenen Blutes. Absoluter Tod. Ohne Blutvergießen keine Sündenvergebung. Jesus Christus hat Frieden gemacht durch das Blut seines Kreuzes. Weil kein Mensch auf dieser Welt in der Lage ist, Frieden zu machen. Wir können ein politisches Staatsgebilde zusammenbringen. Wir können eine Weltherrschaft anstreben, die kommen wird. Wir kommen noch in einem Thema darauf. Ich glaube am Samstag, Zukunftsbewältigung, wo ich einmal die politische Lage aufzeige vom wirtschaftlichen her. Die Menschen unternehmen alles aus Angst, um Frieden zu machen. Die mächtigsten Männer der Welt knien am Boden vor Angst und sie schlottern vor Angst. Ich kann die Beweise dafür bringen. Und wenn die mächtigsten Männer der Welt vor Angst schlottern, was wird dann erstmal aus uns armseligen Würstchen, die wir nicht zu den Mächtigen gehören? Weil sie keinen Frieden produzieren können. Und es gibt nur einen, der Frieden gemacht hat, weil er selbst der Friede ist. Er ist unser Friede, so lasen wir vorhin in dem Vorprogramm. Er, Jesus Christus. Warum? weil er Frieden gemacht hat durch das Blut seines Kreuzes. Ich sagte eben, Friede ist die Beendigung des Kriegszustandes des Menschen zu Gott. Und wenn wir das einmal genau lesen in Kolosser 1, Vers 20, er hat Frieden gemacht durch das Blut seines Kreuzes. Jedes Wort in der Heiligen Schrift hat eine unabdingbare, kristallklare Bedeutung. Deshalb ist es immer sehr wichtig, das Wort Gottes ganz genau zu lesen. Er hat Frieden gemacht. Er ist der Initiator. Er, Jesus Christus. Durch das Blut, das verstehen wir, er ist gestorben, er hat seine Seele ausgeschüttet in den Tod. Aber was bedeutet seines Kreuzes? Mein lieber Freund, mein lieber Zuhörer, sein Kreuz, das ist dein Kreuz und mein Kreuz. Weil du nicht in der Lage bist, Frieden zu machen und ich nicht, weil du ein Sünder bist, weil du ein Herz voller böser Gedanken hast, auch wenn man guter Gedanke durchkommt. Aber sei einmal wirklich ehrlich zu dir selbst. Wie viele böse Gedanken sind aus deinem Herzen schon hervorgekommen? Du kannst 100.000 Mal sagen, ich glaube an die Selbstverwirklichung, an das Gute im Menschen. Und morgen haust du deinen Arbeitskollegen wieder voll vor den Koffer. Nur um zu deinem Ziel zu kommen. Oder in deiner beruflichen Karriere gehst du, in Anführungsstrichen, über Leichen, um dein Ziel zu erreichen. Ganz liebevoll machst du das, nicht wahr? Dir bleibt egal, was aus dem anderen wird. Dich juckt doch nicht, ob dein Kollege arbeitslos wird dadurch oder nicht. Hauptsache, du überlebst. So brutal sind wir. Und wir sind ganz friedlich. Wir sind gute Schauspieler. Aber er hat Frieden gemacht, wie Gott ihn sieht. Das heißt, er hat die Möglichkeit geschaffen zu einer Ordnung, die durch die Liebe hergestellt wurde. Warum? Weil Jesus Christus selbst die Liebe Gottes ist. Hierin ist die Liebe Gottes zu uns geoffenbart worden. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns zuerst geliebt hat und seinen Sohn gegeben hat als eine Sühnung, als eine Bezahlung für unsere Sünden. Er hat Frieden gemacht durch das Blut. Er ist an deiner Stelle am Kreuz auf Golgatha gerichtet worden für deine Schuld. Das heißt, er hat am Kreuz auf Golgatha deine ganze Schuld vor Gott aufgedeckt. Er hat sie auf sich genommen und ist mit dieser Schuld ganz offen vor einen heiligen Gott getreten. Und hat sich von diesem heiligen Gott am Kreuz auf Golgatha richten lassen, zum Tode verurteilen lassen, weil der Maßstab Gottes ist, dass der Lohn der Sünde der Tod ist. Er hat Frieden gemacht durch das Blut, nicht deines Kreuzes, seines Kreuzes. Er hat dein Gericht zu seinem Gericht gemacht. Warum? Ich sagte in den vorigen Tagen, dass Gott keine Sünde vergibt. Und ich ergänze, er kann keine Sünde vergeben, die nicht vorher durch seine heilige Gerechtigkeit gerichtet wurde. Wenn Gott so einfach Sünde vergeben könnte, Gnade vor Recht ergehen lassen, dann hätte Gott Adam vergeben, als Adam ungehorsam war und in Sünde fiel. Hat Gott Adam vergeben? Das Prinzip Gottes, das Gesetz Gottes, die Forderung der Gerechtigkeit Gottes, der Lohn der Sünde ist der Tod, traf aber Adam voll. Adam starb. Und auch du bist ein Todeskandidat, auch du wirst sterben. Eines physischen Todes und des ewigen Todes, weil die Folge der Sünde der Tod ist. Aber weil Gott nicht will, dass du als Sünder verloren gehst in die ewige Verdammnis. Deshalb bietet er dir heute Abend noch einmal ganz präzise, in aller Deutlichkeit, in aller Liebe an. Ich habe Frieden gemacht durch meinen Sohn, indem ich ihm am Kreuz auf Golgatha gerichtet habe für deine Schuld. Ich habe deine Schuld auf meinen Sohn gelegt und habe die Schuld in meinem Sohne zum Tode verurteilt, weil ich als heiliger, gerechter Gott die Forderung aufrechterhalten muss, dass die Folge der Sünde der Tod ist. Ich kann nicht zurück von meinen Aussagen. Das ist die Aussage der Heiligen Schrift über Gott, über die Einstellung Gottes, über das Wesen Gottes. Aber die Liebe Gottes wurde sichtbar in seinem Sohn Jesus Christus. Und die Liebe Gottes erfüllte die Forderung der Gerechtigkeit Gottes, dass er die Sünde verurteilte im Fleische in Jesus Christus. Der liebende Gott gab seinen Sohn am Kreuz auf Golgatha, damit die Forderung eines heiligen und gerechten Gottes erfüllt wurde. Tod dem Sünder. Den, so lasen wir gestern, der Sünde nicht kannte, Jesus Christus, den hat Gott für dich und für mich zur Sünde gemacht, in der Sünde verurteilt zum Tode, damit du und ich vor Gott gerechtfertigt werden. Und wenn wir in Römer 5, Vers 1 lesen, Paulus sagt das als Wiedergeborener, da wir nun gerechtfertigt sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott. Rechtfertigung heißt fertig gemacht, präpariert, um in der Gerechtigkeit Gottes bestehen zu können. Und du wirst nie in der Gerechtigkeit Gottes bestehen können, wenn auch nur die geringste Schuld in deinem Leben ist. Und weil Gott und sein Sohn Jesus Christus, der Sohn Gottes, das nicht will, hat er dein Gericht zu seinem Gericht gemacht, hat er dein Kreuz, deine Verurteilung zu seiner Verurteilung gemacht. Und deshalb kann Paulus sagen, er hat Frieden gemacht durch das Blut, in dem er seine Seele ausgeschüttet hat, durch das Blut seines Gerichtes, seines Kreuzes. Und jeder, der dieses Gericht von Golgatha für sich im Glauben in Anspruch nimmt, der wird gerettet werden. Und jetzt möchte ich noch einen Begriff erklären, weil ich möchte nicht mit biblischen Begriffen rumwerfen, die für Sie, für dich vielleicht nur Bahnhof bedeuten. Der biblische Bericht Glaube, was ist das? Das ist nicht der Tagesschau und dem Wetterbericht Glauben, die heute Abend verkündigt, dass morgen das Wetter etwas besser werden soll hier in Derschen. Glauben kommt von dem Ursprungswort geloben her. Das germanische Wort heißt geloben. Und wenn ich etwas gelobe, dann ist das wie ein Eidschwur. Ich gelobe dir, Gott. Ich gelobe mich dir an. Ich vertraue mich dir an. Da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, die Rechtfertigung, der Freispruch von der Schuld, erfolgt dadurch, dass ich diesem Jesus Christus und seiner Zusage vertraue. Wer an mich glaubt, wer sich mir anvertraut, hat ewiges Leben. Das ist wie eine mathematische Formel. 2 mal 2 ist 4. Wer an mich glaubt, an den Sohn Gottes glaubt, hat ewiges Leben. Ist das eine klare Aussage, ja oder nein? Was willst du da noch zutun? Jesus Christus erwartet von dir heute Abend nichts anderes, als dass du das nicht nur für bare Münze nimmst, sondern für dich ganz persönlich in Anspruch nimmst, dass Jesus Christus an deiner Stelle vor einem heiligen Gott erschienen ist mit deiner Schuld, dass er dein Kreuz, dein Gericht über deine Sünde zu seinem Gericht gemacht hat am Kreuz auf Golgatha. Und weil Gott deine Sünde an seinem Sohn Jesus Christus gerichtet hat und du das für dich in Anspruch nimmst, stehst du vor einem heiligen Gott ohne Schuld, weil ein anderer für dich bezahlt hat. Lass mich das zum Schluss an einem Beispiel deutlich machen. In Frankreich gab es zwei Brüder. Der eine war ein sehr ernster Bruder von dem anderen, sehr ernster Mensch. Er war religiös, fromm. Er glaubte an Jesus Christus. Er las in der Bibel sehr viel. Und er hatte einen jüngeren Bruder. Und das war so ein richtiger Tunichtgut. Immer zu Späßen aufgelegt. Und er schoss immer mal über die Stränge. Und eines Nachts um 2 Uhr, das spielte also im vorigen Jahrhundert, klopft es an der Haustür des älteren Bruders. Und der Bruder war schon am Schlafen, der ältere, und stand auf. Und er macht die Tür auf und dann steht vor ihm sein jüngerer Bruder in seiner Militäruniform, blutüberschmiert, und sagt: Du musst mir helfen, ich habe einen Menschen getötet. Der ältere Bruder sagt zu ihm: Komm rein, zieh die Uniform aus. Und dann sieht er auch schon die Gegner kommen, da sieht er schon die Polizei kommen. Und er nimmt die Uniform seines Bruders, seines jüngeren Bruders, und zieht sie an und sagt zu seinem jüngeren Bruder: Komm, versteck dich. Und die Polizei setzt schon den Fuß in die Tür hinein und sagt: Da haben wir ja den Mörder. Und sie nehmen den Älteren, nehmen sie mit auf das Gericht. Es kommt zur Gerichtsverhandlung. Der ältere Bruder schweigt vor dem Gericht. Und das Urteil wird gefällt. Tod durch den Strang. Und dann kommt dieser ältere Bruder in die Todeszelle. Es ist die letzte Nacht. Der Militärfahrer kommt zu ihm und sagt: Junger Mann, willst du nicht dein Herz erleichtern? Willst du nicht deine Schuld eingestehen? Du hast die ganze Zeit geschwiegen während der ganzen Gerichtsverhandlung. Willst du mir nicht dein Herz jetzt offenbaren? Dann sagt der ältere Bruder: Bringen Sie mir bitte einen Briefbogen und einen Briefumschlag und etwas zu schreiben. Und er schreibt einen Brief. Und er sagt zu dem Militärfahrer: Morgen früh um 8 Uhr bringen Sie oder lassen Sie diesen Brief bitte da und da hinbringen. Da wohnt mein jüngerer Bruder. Am nächsten Morgen taucht dann an der Haustür des jüngeren Bruders jemand auf und gibt den Brief ab. Und der jüngere Bruder reißt den Brief auf und liest dann darin: Mein lieber Bruder, in dem Augenblick, wo du diesen Brief liest, sterbe ich für deine Schuld, weil du ein Mörder warst. Deine Schuld ist bezahlt. Der junge Mann bricht darüber zusammen. Er nimmt den Brief, rennt zum nächsten besten Staatsanwalt und sagt: Hört auf, mein älterer Bruder ist kein Mörder, ich bin der Mörder. Der Staatsanwalt sagt: Zu spät. Er ist tot. Und wir können dich nicht verurteilen. Du bist freigesprochen. Es ist jemand an deiner Stelle gestorben. Und genau das tat Gott in seinem Sohn Jesus Christus. Er starb an deiner Stelle, damit du leben darfst. Wenn du das für dich im Glauben in Anspruch nimmst, das bedeutet, zu diesem wunderbaren Jesus Christus kommen und sagen: Herr Jesus, ich erkenne mich in deinem Licht als Sünder. Ich möchte aufdecken meine ganze Sündenschuld, damit du zudecken kannst im Himmel. Ich möchte dir meine ganze Schuld bekennen. Vergib mir meine Sünde. Und er sagt dir dann: Ich habe dir vergeben vor 2000 Jahren, als ich für dich am Kreuz auf Golgatha gestorben bin. Da habe ich Frieden gemacht durch das Blut meines Kreuzes. Ich habe deine Schuld zu meiner Schuld gemacht. Du bist frei. Und Gott sagt: Ich werde deiner Sünden und deiner Ungerechtigkeiten nie mehr gedenken. Weißt du, was diese Aussage bedeutet? Dass kein Mensch auf dieser Welt mehr das Recht hat, kein Teufel das Recht hat, auch nur in irgendeiner Form deine Sünde wieder hervorzukramen. Sie ist nicht mehr. Wenn Gott sagt: Ich werde deiner Sünde und deiner Ungerechtigkeit nie mehr gedenken, dann ist sie weg, die Schuld. Und du darfst wissen, du bist freigesprochen, nicht mangels Beweise, sondern freigesprochen wegen erwiesener Unschuld. Ist das ein Angebot Gottes? Das ist das Angebot, das ich dir heute Abend machen möchte. mache Frieden mit diesem auf der einen Seite furchtbar gerechten Gott, der jede Schuld und Sünde bestraft, aber auf der anderen Seite in seiner Liebe seinen Sohn hat bezahlen lassen für deine Schuld. Nimm ihn als deinen Herrn und Heiland an. Und wenn du mit ehrlichem, offenen Herzen zu ihm kommst, dann schenkt er dir einen neuen Herrschaftsbereich. Du kommst aus dem Herrschaftsbereich der Finsternis und der Sünde des eigenen Ichs in den Herrschaftsbereich dieses wunderbaren Jesus Christus und du empfängst den Heiligen Geist. Die Bibel nennt das Neugeburt, von oben her geboren, geboren aus Wasser und Geist. Wasser, das Bild der Reinigung. Herr, ich bin ein Sünder, vergib mir. Der Geist Gottes, die Bestätigung Gottes, dass du freigesprochen bist von aller Schuld. Und er sagt dir, ich werde deiner Sünden nie mehr gedenken.